Ja, herzlich willkommen zur 89. Folge von Fast and Curious. Wir sind wieder vollständig und da bei uns ja 1 plus 1 gleich 3 ist, könnt ihr euch auf eine besonders schöne Folge freuen. Wir sprechen heute im Catch-up über ein Überraschungsfest, Familienzuwachs und Verena in Paris. Im Deep Dive geht es um die Frage, die so viele von euch umtreibt. Ich habe eine Gründungsidee und jetzt. Bei Was bewegt uns diskutieren wir, wie wir uns für unsere Demokratie stark machen können. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche stellt Lea einen sehr besonderen Podcast vor. Und das letzte Wort hat heute Lea.
Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch Instafo vorstellen. Und Instafo ist eine Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich. Und Instafo ist nicht irgendeine Recruiting-Plattform. Sie zählt mit 4,8 Sternen im Netz zu den am besten bewerteten Recruiting-Plattformen und wurde auch bereits zweimal als OMR Reviews Category Leader ausgezeichnet. Und da wisst ihr ja, wie viele da mitmachen und abstimmen und kommentieren, damit man da in dieser Kategorie gewinnt. Und dank Instafo besetzen Unternehmen auch besonders schwierige und seniorige Tech- und Sales-Stellen in unter 25 Tagen. Und die Plattform ist im Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Und ich weiß, wie schwer es ist, genau diese Profile zu finden. Und durch das automatische Matchmaking mit über 150.000 qualifizierten Talentprofilen spart man sich das eigene Sourcing und Aussortieren von unpassenden Bewerbungen.
Und der Abgleich mit den Talenten geht über die reinen Hard Skills hinaus. Denn Instafo berücksichtigt auch Branchenerfahrung, Gehaltswunsch, Location, sprachliche Skills und vieles mehr. Und passende Talente bewerben sich zwar bereits innerhalb der ersten 48 Stunden bei euch, ihr könnt jedoch auch vorselektierte Talente mit einem Klick zum Chatten einladen. Und über diesen wird der tatsächliche Fit in 5 Minuten geklärt, statt erst im zweiten Interview. Und die Plattform funktioniert sowohl für große Unternehmen wie HelloFresh oder RTL, wie auch für Startups wie Deploy oder Aerocom, die sich damit auch sehr erfolgreich gezeigt haben. Wenn ihr auch gerade eine Vakanz im Sales- oder Tech-Bereich habt, dann zögert nicht und geht auf instafo.com/fnc. Instafo, instafo.com/fnc und über unseren Linktree spart ihr nämlich 500 € auf die erste Besetzung. Also auf geht's, den Link findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
Werbung Ende.
Catch-up. Ja, Verena, heute bin ich wieder so glücklich, dass es nur ein Podcast ist, weil wir könnten derzeit nicht unterschiedlicher aussehen. Du siehst sowas von fein gemacht und schick und so businessmäßig hier aus vor deinem
Happy
Mikro.
Preppy. Mit meiner schicken Seidensticker-Hemdbluse, meinem schicken Blazer. Also die 45 sieht man mir nicht an, oder?
Nee, die sieht man dir wirklich nicht an. Nee. Und mir sieht man aber alles gerade an. Nicht mein Alter, sondern dass ich hier die dritte Woche jetzt schon durchhänge. Und
aber so richtig, oder?
Oh, ich hänge so richtig durch und es ist so schade, weil ich jeden Morgen aufwache und denke und so gespannt bin und denke, jetzt habe ich den Zenit überschritten und jetzt wird's besser. Und das habe ich jetzt seit 2,5 Wochen, dass ich jeden Morgen denke, ab jetzt wird's besser und jeden Morgen erstmal so die Keule kriege, nein, hier ist die nächste Taschentuchpackung, hier ist die nächste Kopfschmerztablette.
Oh nein.
Oh, und mir fehlt auch meine Arbeit so sehr, also mir fehlt mein Freundeskreis total, weil ich in dieses Jahr in Berlin noch gar nicht reingestartet bin, dadurch, dass ich ja in Freiburg war und New York war und krank war und Kidswochen, wo ich ja auch nicht viel Soziales mache mit anderen, habe ich die meisten meiner Freunde in diesem Jahr noch nicht gesehen und bin wirklich richtig so so leer, weißt du, so ausgemergelt, so sozial sozusagen. Du hast ja die Seidensticker-Bluse von Claudi an, ne?
Genau, ich war bei so einem coolen Lunch-Event.
Und da war ich natürlich auch eingeladen, hatte mich riesig gefreut, Bluse vorher gekommen, schön in blau, alles toll. Also solche Sachen habe ich jetzt ohne Ende abgesagt. Und das ist irgendwie, zieht es dann schon einfach die Moral etwas runter.
Total.
Und was mir auch fehlt, ist, genau das wollte ich eigentlich sagen, mir fehlt total die Arbeit. Ich habe echt gemerkt, dass so, also wirklich meine Arbeit ist so wie, also so ein bisschen wie Therapie, würde ich sagen. Nicht, weil ich da jetzt irgendwas, nicht weil wir Coaching machen oder so, gar nicht, sondern einfach weil es mir so eine Routine gibt, so eine Struktur. Ich bin stolz auf mich. Ich habe das Gefühl, ich habe was geschafft. Ich sehe die anderen Leute. Also das ist so eine krasse Säule für mich. Und ich fühle mich gerade so, weißt du, wie so Kinder, die so hyperaktiv sind, wo du einfach morgens immer sagst, die müssen erstmal raus. Die müssen erstmal raus und sich auspowern.
Ja, erstmal spielen, so erstmal toben.
Genau. Ja. So ist es bei mir. Wenn ich unhappy bin, müsste eigentlich mein Freund kommen und sagen, Lea, jetzt geh erstmal arbeiten.
Geh erstmal ins Büro.
Ja, genau. Hau hier ab, geh ins Büro, dann geht
ich vermisse dich hier auch. Ja, es würde dir so viel besser gehen. Oh, ich würde dich hier so aufpäppeln. Aber du kommst ja nicht. Ja.
Ich komme nicht. Allerdings, jetzt habe ich ja die ganzen negativen Sachen meiner letzten Wochen gesagt. Das Schönste und Positivste der letzten Wochen ist, dass unsere Patchwork-Familie gewachsen ist.
Ui.
Also, ja, ich hatte doch irgendwann ganz groß philosophiert von dem Mobile und du hast mich ausgelacht, dass meins noch so klein wäre. Nein, Verena, ich arbeite daran. Und
hast du dein Mobile vergrößert?
Und wir haben unser
hast du ein Mobile Baby bekommen? Hast du ein Baby bekommen?
Das wäre jetzt echt ein Schocker, wenn ich das hier so announcen würde, ohne dass es irgendjemand mitbekommen hat. Also dann wäre das die beste Schwangerschaft aller Zeiten gewesen. Nein, aber mein Ex-Partner hat ein Baby bekommen und deswegen sind meine Kinder, und das ist ja das Verrückte, ja, wenn man Kinder hat und sich trennt, dann bleibt man ja wirklich auf immer verbunden. Mhm. Die sind halt jetzt Halbgeschwister, die haben noch ein Geschwisterchen und das ist natürlich für die riesig und ganz krass groß und lebensverändernd und alles.
Und wie ist es für dich?
Und für mich irgendwie dadurch auch. Also ich muss schon sagen, ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis zu sagen, wir haben ein Baby bekommen. Also so wir als Gesamtfamilie. Und dann denke ich, ja, das kommt wahrscheinlich falsch rüber, wenn ich das so sage. Weil ich habe ja nichts dazu getan. Aber nee, ich finde es schon echt emotional und unabhängig davon, dass es natürlich auch bei der Seite, und ich finde das immer wichtig zu beleuchten, auch Teile gibt, die schwer sind, wo alte Verletzungen hochkommt, wo man denkt, wieso hatte ich eigentlich nicht und warum war das eigentlich damals anders und so. Natürlich, das ist einfach generell so, wenn man mit Ex-Partnern unterwegs ist so viel, dann kommt da immer wieder was hoch und da muss man einfach wahnsinnig reif sein und sagen, weißt du was, bist ein großes Mädchen und hast eine wundervolle Beziehung und wahnsinnig tolle Kinder und eine riesen Patchwork-Happiness-Familie und das ist wunderschön. Die andere Seite ist wirklich, dass einfach ich bin schon auch so ein Babytyp, das denkt man gar nicht, aber ich liebe Babys. Also wenn bei Tenmore in diese Fotoshootings sind und die Frauen haben dann ihr Baby dabei, ich freue mich immer so, ich gehe sofort und sage, darf ich es halten? Weil ich einfach Babys so liebe. Und das ist einfach wirklich, wenn du dann zu siebt, in dieser verrückten Konstellation, die wir leben, um ein so kleines Wesen sitzt, was gerade irgendwie 4 Tage alt ist und die kleinsten Fingernägel hat und den kleinsten, niedlichsten Mund und ganz viele Haare und einfach so, also ich kann es gar nicht beschreiben.
Und warum sitzt ihr da zu siebt? Hast du irgendwie 2 Partner?
Nee, dann auch noch die, wie nenne ich das jetzt, also quasi die Mutter der Mutter.
Ach so, okay. Also, ich wollte nur fragen, ich habe gerade so überlegt, du und Schwiegermutter. Nein, es ist nicht deine Schwiegermutter.
Nein, die Mama der Mama und meine Kinder und mein Partner und die. Und also was auf jeden Fall so verrückt ist, du sitzt dann da, guckst dieses kleine Wesen an und es eint einfach extrem.
Total.
Weil es so eine Ruhe dann ausstrahlt und so eine
viele spaltet es
Dankbarkeit
aber auch.
Und weißt du, und es ist so ein Wunder und ich weiß es nicht. Das ist ein ganz spezieller Moment irgendwie. Auch wenn deine Kinder dann mit dem kleinen Baby interagieren und die auch alle so vorsichtig sind und sofort verstehen, dass das so fragil ist. Und irgendwie werden alle so selig. Dann bei so einem neuen kleinen Geschöpf, was so noch gar nichts, was so noch gar nichts mitbekommen hat, noch keinen Koffer mit sich trägt, weißt du, noch keine Last, sondern irgendwie, wo alle dann so denken, wow, was das Kind jetzt so erleben wird. Und ich muss schon sagen, dass ich in solchen Momenten auch immer wieder denke, meine Herren, wir machen das schon echt gut. Also ich bin da auch immer stolz und denke mir so, muss man erstmal schaffen, ganzen eigenen Emotionen so gut zu managen und verwalten und aufzuarbeiten, dass man da so gut mit sein kann. Also das war ein großes Event.
Das glaube ich.
Das war ein großes Event. Und dann hatte ich noch ein großes Event. Und das habe ich einfach dann trotz der Krankheit gemacht, weil mein Körper funktioniert ja ganz schön, dass ich kann ja auch krank auf Bühnen gehen, weil der dann einfach weiß, er muss performen. Ne?
Der reißt sich einfach zusammen.
Ja? Genau, der reißt sich einfach zusammen, dann ist er auch komplett da. Leider stürzt er danach auch dann wieder total ab, wenn ich das zu früh mache. Aber am Wochenende konnte ich mich also wieder zusammenreißen und habe, Verena, meine Eltern hatten 35. Hochzeitstag und ich habe den organisiert als Überraschung. Das heißt, die Verwandten sind gekommen aus der Nähe von Hannover und das wussten sie alles nicht. Und meine Kinder haben Gedichte über Liebe aufgesagt. Weißt du, dieses Was es ist von Erich Fried, das liebe ich so sehr.
Oh, das ist so schön.
Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Sagt
die Liebe.
So. Ganz schön. Also, und dann hat meine Tochter es so vorgetragen, es war so niedlich. Also es war ein Riesenerfolg. Meine Eltern konnten sich fast nicht mehr bewegen. So schockiert und überrascht waren die wirklich. Die standen angewurzelt an dem Platz und haben sich einfach gar nicht mehr bewegt, weil die es nicht fassen konnten, dass jetzt ihre Familie gekommen ist. Also es war so schön. Und dann mit Essen alles vororganisiert und Übernachtungen und alles Mögliche. Es war gar nicht so wenig Arbeit. Und es hat sich so krass ausgezahlt.
Ach, also das ist ja so schön.
Ich fand es ganz, ganz
toll. Ich liebe solche Familienfeste.
Ja, das ist so schön. Vor allen Dingen als Überraschung, weißt du, das war so cool.
Ja, das ist großartig. Also, wenn das auch noch gelingt.
Ja. Und das ist ja so schwer, dass du diese Termine auch blockst, ohne zu sagen, was ist. Und dass keiner es verrät. Auch die Kinder nicht und so. Ja. Oh. Also,
das ist so schön. Ja, das kann ich so nachvollziehen. Wir haben diese Woche ein kleines Familienfest. Und es ist auch keine Überraschung. Und es wird leider auch nicht ganz so fröhlich wie deins. Mhm. Aber es ist trotzdem ein großes Highlight. Denn mein Vater hat Geburtstag am Samstag. Er wird 71. Und letztes Jahr war ja sein 70. Und das Gemeine, wenn jemand schwer krank ist, ist, dass du dann überlegst, wie war es denn heute vor einem Jahr? Oh, dann kann ich
jetzt vergleichst und dann,
auch schon wieder gleich anfangen zu weinen. Weil du vergleichst einfach und weißt einfach, letztes Jahr war es auch schon gar nicht
schwer.
Gut. Aber wir hatten 20 Freunde da. Ich saß mit ihm im Wohnzimmer. Er ist noch aufgestanden für jeden, hat noch jeden Namen gesagt. Das Kuchenessen war schon schwierig, dass er sich nicht verschluckt und so. Da musste man schon aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Aber das ging noch alles. So, und dieses Jahr ist das undenkbar. Dieses Jahr kommen meine Schwester und ich und meine Mutter und mein Vater und wir feiern zu viert. Oh, und er kann nicht mehr aufstehen alleine. Er kann nicht mehr laufen alleine. Er kann nicht mehr sprechen. Ich weiß nicht, ob er noch einen Kuchen essen kann. Und eigentlich kannst du sagen, es ist ja wahnsinnig traurig. Und auf der anderen Seite bin ich halt jemand, er wird 71, er hat nochmal Geburtstag. Wir feiern nochmal einen Geburtstag mit ihm. Und daran ziehe ich mich hoch, ja.
Ja. Puh. Ja. So. Ich fühle mit dir, das ist schwer. Und ihr macht so gut miteinander als Familie und ihr seid da so bei euch und haltet euch gegenseitig und so. Das ist auch ein wahnsinniges Fund, was ihr da habt.
Ja, das hat meine Mutter neulich so schön gesagt. Sie meinte immer, wenn jemand sagt, und wie geht's deinem Mann, dann muss sie eben irgendwie einmal fast weinen und sagen, nicht gut. Und dann sagt er, und wie geht's sonst? Und dann sagt sie immer, sonst geht's wunderbar. So, meine Töchter, meine Schwiegersöhne, meine Enkel. So, und dann sagt sie so, das ist alles so wunderbar. Und dann denke ich so, das ist halt auch wirklich wunderbar, ja, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also, diesen Tag begehen wir diese Woche. Das ist also sehr emotional. Und um mal wieder etwas leichter zu werden, fliege ich morgen nach Paris und mache dafür den Startup-Verband meine erste Auslandsreise.
So deswegen du übst schon mit deinen Outfits.
Verena in Paris.
Ja,
ich will Emily in nichts nachstehen da morgen, ja. Also ich werde da morgen mit Outfits auffahren, du.
Nein. Musst aber noch ein bisschen mehr Farbe reinschmeißen, glaube ich, in das.
Ja, aber ich habe hier schon so Buttons am Laser und so. Mit so Love und so steht da schon drauf. Ich bin ganz aufgeregt, weil also erstens liebe ich Paris und da morgen früh zu landen und dann da so zwei Business-Tage zu haben, ist schon mal toll. Und der Inhalt der Reise ist auch so toll, weil die Franzosen haben uns wirklich, was ihr Startup-Ökosystem angeht, echt einiges vorgemacht in den letzten Jahren. Also die haben da so Gas gegeben. Da gibt es eine Station Flair. Es ist ein sozusagen Startup-Ort, wo du One-Stop-Shop gründen kannst. Du hast den Zoll da, Steuer, alles, was du darüber wissen musst. Also du kannst da hingehen und dann hast du eigentlich dein Unternehmen gegründet. Und dann hast du aber auch noch ganz viele andere Gründer und Gründerinnen um dich rum. Dann haben sie wahnsinnig viel Kapital aktiviert. Da gibt es den sogenannten Plan TB, der bewirkt hat, dass die Pensionskassen institutionelle Anleger in die Assetklasse Venture Capital massiv reingegangen sind. Genau. So, das können wir uns jetzt hier in Deutschland einfach mal angucken. Tun wir Gott sei Dank auch schon. Da gibt es jetzt hier eine Initiative, die heißt WIN. Die soll genau das prüfen. Wie kriegen wir so einen Plan hier auch in Deutschland hin? So, und deswegen treffe ich da France Digital und French Tech morgen und gehe in diese Station F und gucke mir da einfach mal alles an. Das macht mich sehr glücklich. Ja, weil
bist
so
du dann richtig mit so einer Delegation quasi unterwegs?
Ja, das hat das mich fast Philipp... So ja, das politisch. Hat mich Philipp gestern Abend auch gefragt. Hast du dann so eine Entourage? Und habe ich gesagt, nee, ich fliege ganz alleine.
Oh nein!
Und er so, Mensch, da sieht man aber auch die Agilität und das Kostenbewusstsein der Startup-Szene. Ja? Und da habe ich gedacht, schade eigentlich, dass ich da nicht mit so einer Entourage ankomme. Ja. Nein, ich mache das alleine, das ist auch okay. Abends gehe ich noch mit meinem Onkel und meiner Tante Abendessen, die leben in Paris, sie ist Französin und da haben die ein besonders schönes Restaurant ausgesucht. Ja, also das wird ganz gut.
Ja, da freue ich mich auf die Learnings nächste Woche.
Ja, genau, da werde ich Learnings haben.
Da kannst du bestimmt viel erzählen.
Mhm. Und apropos Learnings, noch ein letzter Satz, weil das uns, glaube ich, alle bewegt hat, der Tod von Alexej Nawalny, der pünktlich zur Münchner Sicherheitskonferenz, glaube ich, hat Putin das getimt, um zu sagen, oh, wenn ihr da alle schön zusammensitzt, dann habe ich eine Botschaft für euch. Und das hat so viele, glaube ich, bewegt und ich kann da einfach eine Dokumentation auf Arte sehr empfehlen, Becoming Nawalny, Putins Staatsfeind Nummer 1, weil man da einmal so seinen ganzen Weg und seine Entwicklung irgendwie sehr gut nachvollziehen kann und dann ihn hoffentlich sehr lange in Erinnerung behält als jemanden, der wirklich Head-to-Head gegen Putin gegangen ist und dem auch auf seine Weise ordentlich geschadet hat. Leider nicht genug, als dass er jetzt immer noch da ist und weiter wütet. Aber ich habe großen Respekt vor dem Lebenswerk von Nawalny. Jetzt kommt Werbung.
Ja, heute möchten wir euch mal wieder HelloFresh vorstellen. Und ich liebe HelloFresh. Und zwar deswegen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann kochen, auch wenn ich es nicht wirklich kann. Und ich weiß, es schmeckt lecker, weil ich mich einfach an diese Rezeptkarten genau halte. Und dann kommen da so tolle Sachen raus wie vegetarisches Köttbullar aus Linsen oder knusprigen Blumenkohl mit Salat in Honig oder gratinierte Spitzpaprika, wusste ich gar nicht, wie lecker die sind, mit Tzatziki-Salat, aber habe ich jetzt neu entdeckt. Und das macht mir irre viel Spaß und es ist leicht und ich kann es in meinen Alltag einbauen und ich weiß, wie lange ich brauche, weil die Minutenzahl da drauf steht. Und deswegen liebe ich das, jede Woche aus 40 verschiedenen abwechslungsreichen Rezepten auswählen zu können und dank diesen Rezeptkarten einfach und schnell das Ganze zubereiten zu können.
Genau, und mit der HelloFresh Kochbox erlebst du täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen. Und wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt, dann schaut vorbei für Deutschland auf www.hellofresh.de/fast, großgeschrieben, F-A-S-T. Für Österreich www.hellofresh.at/fast, großgeschrieben. Und für die Schweiz www.hellofresh.ch/fast, großgeschrieben. Und mit unserem Gutscheincode FAST, großgeschrieben, F-A-S-T, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Und außerdem ist der Versand auf die erste Box kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden und Kundinnen. Also jetzt den Gutscheincode FAST, F-A-S-T, großgeschrieben, verwenden und leckeres Essen für euch selbst und eure Liebsten, das einfach und schnell zubereitet werden kann. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Shownotes. Guten Appetit!
Werbung Ende.
Deep Dive. Ja, heute sprechen wir im Deep Dive über ein Thema, was ihr euch so gewünscht habt und gefühlt Lea und mich überall darauf ansprecht aus. Ich habe eine Idee. Wie mache ich jetzt weiter? Oder ich habe eine Co-Gründerin, einen Co-Gründer. Wie fangen wir an? Oder wie würdet ihr das Fundraising angehen? Also all diese Fragen wollen wir versuchen, heute mal in diesem Deep Dive zu erschlagen. Und wie immer am Anfang ein paar Fakten. 2023 wurden in Deutschland fast 2.500 neue Startups gegründet. Das sind 5% weniger als im Jahr 2022 und mehr als 20% weniger als 2021. Aber immerhin eben noch 2.500 in einem sehr herausfordernden Umfeld. Und insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 70.000 Startups. Damit ist Deutschland eines der größten und attraktivsten Startup-Ökosysteme der Welt.
Und die Gründungsaktivitäten gerade an forschungsstarken Standorten nimmt deutlich zu. Also zum Beispiel in Heidelberg, Karlsruhe, Darmstadt, die belegen bei den Top 10 Großstädten mit den meisten Startup-Gründungen pro Kopf die Ränge 3 bis 5 nach Berlin und München. Also das heißt, wir sehen da schon Hoffnung. Ja. Und jetzt hast du es ja gerade anmoderiert. Genau das ist, glaube ich, die Frage. Ne? Also ich habe eine Idee. Was jetzt? So, was mache ich jetzt?
Ist die Idee gut?
Genau, und wir haben ja schon so oft irgendwie über Teile davon gesprochen, habe ich auch das Gefühl. Und gleichzeitig noch nie so richtig komprimiert. Und es wird auch nie alt, weil dauerhaft haben ja Leute neue Ideen, hoffentlich. Und wir brauchen auch immer wieder Menschen mit Ideen. Und ich finde, also ich fange jedes Mal mit dieser Idee an und schaue mir einmal an, ist das wirklich ein realer Need? Also ich weiß, dass man auch Bedarf sagen kann, aber ich finde so dieses Need, also ist es wirklich notwendig? Ja? Braucht es jemand wirklich, finde ich mit die zentralste Frage. Weil ich hatte jetzt letztens einen Pitch auf dem Tisch, zum Beispiel für moderne Schwangerschaftsklamotten. Also so Schwangerschaftsfashion sozusagen. Ja. Und das Gründerteam sagte, Mensch, das, was es derzeit gibt, das ist alles nicht so schön und so weiter und so fort. Kann sein, dass es irgendwie schönere Sachen gibt. Und gleichzeitig ist sofort mein erster Impuls, es ist kein richtiger Need. Ich war schon zweimal schwanger, ich kam da durch. Es gab Sachen bei Zara, H&M und auch schönere gibt es bestimmt, wenn man mehr Geld ausgeben möchte, auch erstmal googeln. Und ich finde wirklich diese Frage sozusagen mal zu stellen, also potenziellen Kunden und das wirklich auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Nicht nur so ein subjektives, sondern es zu versuchen zu objektivieren. Also wie macht man das mit Zahlen? Also indem man Kunden zum Beispiel fragen würde, jetzt bei diesem Beispiel, von 0 bis 10, wie sehr stört dich deine derzeitige Auswahl an Schwangerschaftsklamotten? Also 0 ist alles okay. 10, ich hasse es. Es macht mich krank. Ich verliere nur Energie. Ich könnte aus der Haut fahren, weil ich keine schönen, modernen Schwangerschaftsklamotten finde. So. Für mich müsste es zu einer Gründung auf jeden Fall irgendwie eine 9 oder 10 sein.
Oder eine 8 mindestens.
Also es muss auf jeden Fall ein Thema sein, was Menschen wirklich bewegt. Und ich finde, das ist der schwierigste Punkt, finde ich, am Anfang, dass es so viele gute Ideen gibt. Die sind ja gar nicht schlecht, die sind gut. Ja. Aber dann hast du im Zweifelsfall ein tolles Team auf einer akzeptablen Idee, die so mäßig vor sich hin wächst.
Die so okay ist. Ja.
Genau, und das ist das Schlimmste, finde ich. Also wenn du damit weiterkommst, aber nie richtig abhebst, aber auch nicht stirbst, sondern das ist sozusagen einfach okay. Und du fliegst da so lang und du lernst eigentlich nicht richtig viel und du verausgabst dich auch nicht richtig doll mit deinen Stärken, meine ich jetzt, und mit sozusagen deinen Fähigkeiten, die zu entwickeln. Und du lernst auch nicht das Versagen, sondern du schwimmst da so die ganze Zeit mit.
Du kommst halt so durch.
Und verlierst so ein bisschen, jetzt mal ganz hart gesagt, Energie und Lebenszeit auf einer Sache, die man machen kann, die aber nicht richtig notwendig ist.
Genau. Und ich glaube, das ist erstmal der erste wichtige Punkt. Braucht es die Welt und gibt es wirklich ein akutes Bedürfnis? So. Und dann ist die zweite Frage, wie komme ich denn an den Punkt zu sagen, ist diese Idee so gut, dass ich wirklich mit ihr loslegen will? Und das ist einmal natürlich zu gucken, gibt es einen Markt, gibt es Kundenbedürfnis und so weiter. Und das andere ist aber, wie besessen bin ich von der Idee? Du musst, wenn du eine Idee hast, dann darf die dich nicht mehr loslassen. Du musst abends schlecht einschlafen können, weil du so aufgeregt bist ob dieser Idee.
Ja.
Du musst deine ganze Freizeit in diese Recherche stecken wollen. Also wirklich eine gewisse Besessenheit. Eine gewisse Besessenheit haben. Weil wenn ich mich erinnere, wie ich irgendwann meine Webapotheke gründen wollte, Ich war besessen von der Idee. Ich habe den ganzen Tag recherchiert. Ich habe irgendwelche Pharmakonzerne angerufen. Ich habe den Gründer von Doc Morris in Niederlanden angerufen. Also du konntest mich nicht stoppen. Und total. Das ist, glaube ich, so wichtig, weil das haben wir auch bei der Female Bank, die wir mal gründen wollten, gesehen. Du musst am Anfang das Gefühl haben, all in or nothing. Ja. Ja? Damit du dann möglichst schnell auch an den Punkt kommst, ist da was? Macht das Sinn? Will ich das wirklich starten oder nicht? Wenn du so in dieser Okay-Phase dich sehr lange aufhältst, wie du gerade beschrieben hast, dann dauert es halt auch ewig, bis du mal an diesen Moment der Wahrheit kommst, aus mache ich das jetzt oder mache ich es nicht?
Total. Und manchmal gärt auch so eine Idee mit einem und dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo du merkst, und jetzt reicht's. Also bei mir zum Beispiel mit Ten More In war das ja dieses Bild an der Münchner Sicherheitskonferenz mit diesem Tisch, wo keine einzige Frau saß, ja, dieser CEO-Lunch. Und davor hatte ich schon die ganze Zeit irgendwo im Kopf, man kann da was machen und so weiter, aber ich hatte nie den Need irgendwie, ich habe nie das gedacht. So, und da habe ich dieses Bild gesehen und ich habe richtig Wut bekommen und gedacht, das kann ich nicht mehr aushalten. Und ich weiß noch, dass ich Lia damals diese Idee gepitcht habe, gar nicht, um sie als Mitgründerin eigentlich zu überzeugen, sondern um die Idee mal zu pitchen. Und habe ihr damals gesagt, ich werde da was machen, komme, was wolle. So, ich halte es nicht mehr aus. Ich mache da auf jeden Fall was. Guck du es dir mal an, weil ich will gerne mal deine Meinung dazu wissen. Aber das brauchst du. Du brauchst so diesen Punkt und der manchmal kommt der auch einfach erst später, dass du denkst, jetzt oder nie, ich halte es nicht mehr aus, mich hält nichts mehr zurück. Was ich auch nochmal spannend fand, es gibt einen ganz tollen, den solltet ihr euch unbedingt angucken, wenn ihr ein Startup gründen wollt, finde ich. Also für Early Gründer, die ja sozusagen anfangen, gibt es ein ganz tolles Video von dem Sam Altman und zwar How to Succeed with a Startup. Das ist vielleicht so 30, 40 Minuten auf YouTube. Und da hat er noch einen Teil besprochen und zwar Real Trends versus Fake Trends. Und das fand ich auch sehr spannend. Also er meinte, wenn du dann anfängst und du hast die ersten Resonanzen von Menschen, vielleicht auf ein MVP oder auf erstmal den Pitch oder die Idee oder die ersten Produkte sogar schon.
Mhm. MVP dann, ist so dein Minimum Viable Product, also so dein erster Produktprototyp. Ja,
ja, genau. Der kleinste, der geht, mit so wenig Geld wie möglich. Ja. Da kommen wir nachher nochmal zu. Wenn du sozusagen irgendwas hast, womit Menschen was anfangen können, dann unterscheiden sich Real Trends oder Fake Trends dementsprechend, dass das iPhone damals eingeführt wurde und es hat im ersten Jahr irgendwie nur 1-2 Millionen Euro gemacht. Und damals dachten viele, mein Gott, ist ja anscheinend nicht so ein großer Gewinner. Ja, es ist ja irgendwie nicht krass angelaufen. Aber die Personen, die es gekauft hatten, waren so besessen, die haben so viel Zeit damit verbracht, die haben das proaktiv ihren Freunden erzählt, weil sie es nicht ausgehalten haben, darüber nicht zu sprechen. Und als anderes Beispiel meinte er, was ist ein Fake-Trend, ein gutes Beispiel dafür? Die VR-Brillen bisher, also die Virtual-Reality-Brillen. Jetzt weiß man nicht, die jetzige von Apple kann ich noch nicht einschätzen, aber auf jeden Fall bisher war ein Fake-Trend, dass diese VR-Brillen hatte jeder mal auf, wir auch. Wir waren bei irgendwelchen Kursen dabei, wir waren auf irgendeinem Event und du hast sie aufgesetzt und dachtest, ja, die ist ein bisschen schlecht geworden und so weiter. Ja. So. Aber es war nicht so, dass du da weggehst und ich sag, Verena, das Krasseste ist mir passiert. Diese VR-Brille, die will ich jetzt jeden Tag aufziehen. Das ist der wahnsinnigste, neueste Trend, den ich je gesehen habe. Und das ist dann ein Fake-Trend. Also du hast trotzdem Leute, die es kaufen, weil es gibt immer die First Mover, die dann mitschwingen und sagen, ein neues Gadget, das will ich haben. Und es kann auch sein, dass die theoretisch mehr verkauft haben als die iPhones. Ja, vielleicht haben die 4-5 Millionen gemacht. Mhm. Aber von den Leuten, die es gekauft haben, die waren davon nicht besessen. Die hatten nicht das intrinsische Gefühl. Also er meinte, woran merkst du es? Wenn Menschen wirklich quasi platzen davor, dass sie es ihrer besten Freundin erzählen müssen, weil sie so überzeugt sind von einem Produkt.
Genau, und das ist nämlich der Knackpunkt, dass ganz oft, wenn man dann seine Idee oder sein Produkt anderen erzählt, und das gibt es noch nicht, so wie das Smartphone damals, ja, oder die Tonys Box oder so, dann ist häufig die Reaktion gar nicht so euphorisch, weil das, was noch nicht da ist, kann man sich nicht vorstellen.
Total.
Und das darf man auf keinen Fall als Anhaltspunkt dafür nehmen, dass es das auch nicht braucht. Und das ist natürlich auch wieder eine tricky Differenzierung, weil wir haben eben gerade gesagt, erfinde was, gründe was, was die Welt braucht. Jetzt kann es sein, dass du die ersten Leute befragst und sagst, würdet ihr eine Tony-Box kaufen wollen? Dann sagen die, was ist denn das? Ja, da stellst du ein Männchen auf eine Box und dann spielt die Musik ab. Und dann denkst du, aber wir haben doch einen CD-Player oder Spotify, wir haben,
einfach.
Wir haben doch Spotify. Mhm. Wieso brauchen wir denn noch? Wir haben doch Sonos-Box für unser Kind im Schlafzimmer oder was auch immer. So, und dann kommt das Produkt auf den Markt und dann hast du eben diesen Real-Trend-Effekt, dass jeder, der eine Tonys-Box kaufte, gar nicht wusste, wem man noch alles davon erzählen soll. So. So, und das heißt, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Geht raus, sprecht über die Idee. Aber wenn jetzt Lia in Leas Fall reagiert hätte mit, weiß ich nicht, ob so eine Führungsakademie für Frauen braucht. Hat sie so, ja, siehst du? Dann heißt das nicht, dass man sagen muss, okay, hast recht, war eine dumme Idee. So, und ich glaube, das ist das, was ich am meisten beobachte, dass man nicht mit seinem vollen Selbstbewusstsein in diesen ersten Pitch geht. Also wenn mir Leute sagen, ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob die gut ist, kommt dann schon. Aber ich erzähle die dir mal, sag du doch mal, was du denkst. Und dann erzählen sie sie und dann sage ich, puh, würde ich jetzt nicht nutzen. Dann merkst du sofort, ah ja, nee, okay, ich denke noch mal weiter nach. Nee. Wenn du besessen bist von einer Idee, wenn du diesen Schlüsselmoment hattest, wie du ihn gerade von der Münchner Sicherheitskonferenz beschrieben hast, wenn du das Gefühl hast, das wird ein Produkt, wo die Leute einfach nicht mehr aufhören werden, drüber zu reden. Wie auch jetzt bei Ten More In, ja? Jede Frau, die ich erlebe, die da drin ist, erzählt mir davon. Dann go. So, und dann ist halt die Frage, okay, dann go. Und was mache ich denn jetzt? Dann sind wir beim Thema Gründerteam, würde ich sagen.
Total. Und das fand ich auch nochmal so spannend zu dem Gründerteam. Ich hatte den Begriff noch nie gehört, aber der macht total Sinn. Dieser Begriff Founder Market Fit. Also wir kennen ja alle Product Market Fit. Also hast du ein Produkt, was der Markt will. Und es gibt auch den Begriff Founder Market Fit. Und auch wieder, das kommt jetzt von dem Paul Graham von Y Combinator, also der das so nennt. Und was sie damit sagen ist, du als Gründerteam, wenn meinetwegen du und ich sagen, wir gründen was zusammen, ist es nicht wichtig, die beste Idee zu finden, sondern es ist am wichtigsten, die beste Idee für unser Gründerteam zu finden.
Dass wir dazu passen. Ja.
Genau. Das ist aus deren ganzen Erfahrungen und die haben das alles sozusagen statistisch belegt mit ihren Y Combinator Investments bisher, ist es mit die wichtigste Variable am Anfang, dass du einen Founder-Market-Fit hast, dass du wirklich, wenn wir beiden jetzt sagen würden, und das war wahrscheinlich bei der Bank eher so. Wir
waren super fit.
Also, du hast eher einen Background in dem Banking und wir kommen aus diesem ganzen Female-Thema und so weiter und so fort, ja. Da hatten wir halt die Besessenheit nicht. Aber wenn du und ich jetzt sagen würden, meinetwegen, wir gründen jetzt ein AI-Startup, ja, dann ist es, ja, können wir machen. Und wir können uns die Leute hiren und wir haben jetzt wahrscheinlich genug Erfahrung, dass wir wüssten, was uns alles fehlt und wir würden das trotzdem schaffen. Und wenn wir besessen genug wären davon, dann würden wir es irgendwie hinkriegen, vielleicht. Ja, also ob wir es jetzt schaffen würden, kann man nicht sagen. Aber es wäre kein natürlicher Founder-Market-Fit. Und jetzt mal andersrum bei Ten More In. Und das habe ich erst im Nachhinein so, ne? Bei mir ist es eher ein Gefühl, dass ich einfach merke, das ist ein Match. Also das ist meins. So, ich merke dann einfach, das ist meins. Bei Amorelli genauso.
Ja,
ich bin eine Person,
einfach,
die genug anecken kann und genug akzeptiert, anders zu sein und mutig genug ist, Dinge neu zu machen. Hätte ich dir damals alles gar nicht sagen können. Aber habe ich vom Gefühl her gehabt, dass ich dachte, für mich ist das ein richtiges Thema. Ja? Und ich liebe Produkte und E-Commerce und ich liebe es, Menschen irgendwie so ein bisschen eine andere Perspektive im Kopf zu geben und so. Ten More In genauso. Ich hatte mich als Coach ausbilden lassen, hatte die ganzen Coaching-Ausbildungen selber gemacht, auch online, war da besessen von und beseelt, habe mit Tony Robbins, bin zu dem hingeflogen und so weiter. Beschäftige mich seit 10 Jahren mit Frauen in Führung. So, das heißt, der Founder-Market-Fit war einfach total gut. Und jetzt würdest du dieses Thema an sich angehen. Ich weiß gar nicht, wie du Ten More In bewerten würdest im Sinne von, wie groß ist der Markt? Wie stark wächst der? Wie krass ist die Idee? Wie innovativ ist die? Kann ich dir gar nicht sagen, ob du jetzt da sagen würdest, das ist AAA-Sternchen-Potenzial. Aber Founder-Market-Fit ist ein totales AAA-Sternchen-Potenzial.
Genau. So. Und ich glaube, das ist ja so richtig und gleichzeitig so schwierig zu erreichen. Erstmal zu verstehen, wofür stehe ich, was kann ich wirklich, wo habe ich einen perfekten Fit und wie finde ich auch noch jemanden, der das mit mir zusammengründet. Weil man kann absolut natürlich dafür plädieren zu sagen, wenn ihr eine Idee habt, dann gründet und macht das doch alleine. Wir sind halt eher Vertreterin von macht es mit jemandem zusammen.
Total.
Weil, und das kannst du wahrscheinlich auch nicht verallgemeinern, aber generell glaube ich einfach, dass wenn du Co-Gründer bist, ob jetzt ein oder zwei oder so, du ziehst dich mit. Du bleibst auch accountable. Ja, da kann man jetzt auch wieder berechenbar sagen. Das ist aber nicht genau das, was ich meine. So accountable heißt einfach, du wolltest diese Woche einen CTO rekrutieren. Mhm. Hast du das gemacht? Das frage ich dich am Sonntag. Wenn du alleine bist, fragt dich das keiner am Sonntag. Mhm. Und du übersiehst keine wichtigen Punkte am Anfang. Du deckst mehr Kompetenzen ab. Du darfst natürlich nicht den Fehler machen, so gleich und gleich gesellt sich gern, dass du komplett gleiche Stärken und Schwächen hast. Dann muss man nochmal überlegen, also mit seiner besten Freundin zu gründen, weil es so nett wäre, kann nicht jetzt immer der beste Ratschlag sein. Sondern wie holst du dir auch jemanden rein, der komplementär ist? Und die Frage stellen mir natürlich besonders Betriebswirtinnen und Wirte ganz viel aus. Ich habe eine Tech-Idee, wie komme ich jetzt an meinen Tech-Co-Founder? Und ich kann euch einfach nur sagen, macht euch die Hände schmutzig. Also wenn ich jetzt nochmal gründen würde und ich suche den Tech-Co-Founder, dann würde ich mich ins Auto oder in die Deutsche Bahn setzen und Deutschland touren. Ich würde die ganzen technischen Hochschulen abfahren. Ich wäre da bei jedem Techie-Meetup-Event. Ich würde mich in LinkedIn- und Facebook-Gruppen reinbegeben. Ich würde Aushänge an den Unis machen. Also mir wäre kein Weg zu weit, um zu sagen, ich gehe dahin, wo sie sind und überzeuge sie mit allem, was ich habe, dass das die beste Idee ist, bei der sie mitmachen müssen. Aber die kommen nicht alleine zu euch.
Überhaupt nicht. Und ich finde, du musst halt auch dein Netzwerk aktivieren, was du schon hast und einfach sagen, wer kennt jemanden? Ich suche genau das und das und das. Ne? Also ich meine, wie viele Leute wir auch schon vermittelt haben, sozusagen Mitgründer, weil wir einfach ein gutes Briefing von jemandem bekommen haben und dann jemand im Kopf hatten. Und dann kannst du es auch matchen. Wenn es so ist, ich suche einen Mitgründer, ja, dann kannst du damit nicht so viel anfangen. Nein. Aber so dieses Hände dreckig machen ist 100% richtig. Und ich finde, das ist auch ein guter Gradmesser zu allem, was darauf folgen wird. Weil alle Themen, die du haben wirst als Gründer und Gründerin, sind genau solche. Du wirst immer dir die Hände schmutzig machen müssen.
Es
das
wird
kommt
anstrengend.
Nicht zu dir. Ja. Sondern du kannst da nicht sitzen und warten und einmal sagen, ich suche jemanden und es hat nicht geklappt, sondern du musst halt so lange weitermachen, bis du die Person findest. Und das ist auf jeden Fall möglich. Ich finde bei diesem, was du eben gesagt hast, Gründerteam nochmal komplementär. Ich finde schon, was da unterschätzt wird oft, also es wird immer auf dieses Komplementäre geachtet, gerade auch bei Investoren, finde ich auch richtig. Mhm. Allerdings auch mit Vorsicht zu genießen, weil uns haben sie vorher auch immer gesagt, wir sind total gleich, also homogen und wir sind überhaupt nicht gleich, nur weil wir zufälligerweise zwei Frauen sind, die irgendwie beide LinkedIn nutzen oder sowas. Ja. Also was auch immer man da nutzt als Gleichheit und mehr oder weniger in derselben Altersrange sind. Aber und in der Startup-Szene. Aber weißt du, da hättest du bei Männern nie gesagt, es sind gleich. Also wir sind von unserem Skillset ganz, ganz anders und vom Persönlichkeitstyp auch. Aber ich finde, worauf ich schon mehr und mehr achte, muss ich sagen, ist bei der Mitgründersuche, wer es passt eigentlich, ist schon so eine emotionale Reife, weil ich finde, es ist eine extrem intensive Beziehung. Und wenn du da eine Person hast, die laufend durchdreht, dramatisch ist, hochemotional, schwankt ohne Ende, boah, das ist einfach zu anstrengend dann für so einen Ritt gemeinsam. Und welche Personen geben dir einen Energieplus? Weil es ist so anstrengend, dass du irgendwie brauchst du Menschen. Und ich finde, wenn die dann einen 30% Überschneidung haben mit deinen Skills,
ist das auch okay.
Dann ist das so. Ist auch okay. Ja.
Es ist absolut so. Und ich glaube, dieser Moment, dass du mit jemandem zusammenkommst und du merkst einfach, so wie die Besessenheit mit der Idee, ich könnte den ganzen Tag, jeden Abend, jeden Morgen, jede Nacht mit ihr verbringen oder mit ihm und ich hätte nicht das Gefühl, oh Gott, der schon wieder oder die schon wieder. Das ist am Anfang, aber auch über die Zeit ein absolutes Plus, ja, weil man arbeitet lieber mit Menschen zusammen, wo man das Gefühl hat, die geben mir Energie, als sie saugen aus. So, also sagen wir jetzt mal, ihr habt die Idee, ihr habt sie geprüft, sie hält, ihr seid von ihr besessen, ihr habt einen Co-Gründer, ihr wollt loslegen. Dann kommen wir zu dem Thema Prototyp, MVP, Minimum Viable Product. Und das ist deshalb so wichtig, egal ob es ein physisches Produkt ist oder ein digitales, weil es dich zwingt, zu Klarheit und irgendwo dir auch so eine Art Proof of Concept gibt, ist das, was da in deinem Kopf entstanden ist, wirklich was du auf die Straße bringst. Und ich gebe mal ein Beispiel. Also ich bin investiert in zwei Gründerinnen, die haben Edurino gegründet. Das sind Figuren, die stellst du aufs iPad und damit machst du da so digitale Lernwelten für Kinder auf. Das heißt, du hast ein physisches Produkt und eine Software. Und als die angefangen haben, da haben die mit mir im 2-Wochen-Takt kurze Videokonferenzen gemacht und kam mit ganz konkreten Fragen, aber auch immer schon mit einer Teststrecke. Also nicht nach dem Motto, ja, wir haben vor, so eine digitale Lernwelt für Kinder und du musst dir vorstellen, hier springt jetzt ein Fuchs rum oder so, sondern hier ist der Fuchs, den haben wir schon mal mit einem 3D-Drucker gedruckt, den haben wir dir jetzt zugeschickt ins Büro, den kannst du schon mal anfassen, so wird der aussehen. Und hier ist die Lernwelt und durch die gehst du jetzt mal einmal durch und sagst uns, was du denkst. So, und das ist was ganz anderes als eine PowerPoint-Präsi oder ich erzähle dir ganz toll, was ich vorhabe, aber ich kann es dir leider noch nicht zeigen. Und da sind wir wieder bei Händeschmutzig machen. Wenn ein Gründer oder eine Gründerin vor mir sitzt und mir eine Idee präsentiert und einfach noch keine Minute Zeit in den Prototypen gesteckt hat, dann denke ich so, na, dann hast du aber noch nicht viel dir die Hände schmutzig gemacht, ja, weil das ist nervig, in so einen 3D-Druckladen zu gehen. Und es ist nervig, so mit Proto.io Wireframes für deine App zu bauen. Aber das musst du machen, weil vorher weiß ich überhaupt nicht, worüber wir hier gerade reden.
Du musst halt richtig schnell so Fleisch an Knochen kriegen, ne? So, genau. so gut, wie es geht. Und ich finde, dasselbe gilt für so ein Businessmodell rechnen. Also einfach, mich überrascht es schon noch, wie viele Ideen auf einen zukommen, die nicht einmal wirklich durchgerechnet haben, wie werde ich hier eigentlich Geld verdienen? Woher kommt das Geld? Wer zahlt das? Wie viel brauche ich, um Marketinggelder, um diese Kunden zu gewinnen? Und natürlich wisst ihr das alles noch nicht, aber man kann überall ganz, ganz schlaue Hypothesen bilden. Man kann bei Google einfach mal ein paar Ads schalten und schauen, wie viel kostet mich das eigentlich? Was denke ich denn da? Was ist eine Conversion Rate? Was ist eine durchschnittliche Conversion Rate? Ich bin auch immer wieder geschockt, muss ich sagen, bis heute, es gilt für alle Themen, wie wenig Menschen einfach googeln. Also du kannst dir alles ergoogeln. Du kannst dir verschiedene Multiples ergoogeln. Welche Multiples gibt es eigentlich in der AdTech-Branche gerade? So, wie werden die denn bewertet? Eher nach Umsatz oder nach EBITDA? Ab wann denn? Und genauso kannst du dir ergoogeln, wie viel kostet es mich denn gerade in dem und dem Bereich, Kunden zu gewinnen? So mehr oder weniger. Da geht es gar nicht darum, dass es genau stimmt, sondern dass man mal so ein im Englischen ist das ein Ballpark, ne? Dass du eine Bandbreite hast, wo drin die Antwort wahrscheinlich liegt.
Und so eine Spanne. Ja.
Genau. Und wie bei deinem MVP auch, es geht absolut darum, Klarheit im Denken zu zeigen, Fokus auf die wichtigen Dinge. Wofür gebt ihr auch kein Geld aus? Welche Menschen wollt ihr wann anstellen? Ist das so ein Spiel von, ich will ganz früh ganz viele Mitarbeiter, weil ich sagen will, ich habe 20 Mitarbeiter? Oder gucke ich halt, dass ich die Mitarbeiter erst einstelle, wenn ich sie wirklich brauche? Und so weiter. Also man kann unfassbar viel an so einem sinnvollen Businessmodell schon sehen. Und es gibt euch viel mehr Fleisch an den Knochen, weil ihr auch selber ein Gefühl dafür bekommt, wie lange ihr arbeiten werden müsst. Und es ist meistens zweimal so lange, wie man sich denkt, bis ihr profitabel werdet und bis es sich überhaupt mal rechnerisch tragen kann. Ob das dann überhaupt so kommt, das weiß man sowieso noch nicht.
Genau, und es gibt ja auch so ein gutes Gefühl dafür, was für ein Business baue ich denn hier? Baue ich eines mit einem sogenannten Hockeystick aus, ich habe am Anfang Anfangsinvestitionen und dann skaliert das aber plötzlich in einer Geschwindigkeit, weil es vielleicht Software ist und kein physisches Produkt, weil es vielleicht einen starken, wie ich glaube, Word-of-Mouth-Effekt haben wird oder das Kundenwerben, Kundenprogramm fantastisch funktionieren wird. So, baue ich so ein Produkt, wo ich weiß, am Anfang muss ich richtig reinbuttern und dann habe ich aber hier eher ein starkes Wachstum vor mir, oder baue ich organisches Wachstum, wo ich sage, nee, ich brauche am Anfang gar nicht so viel Kapital, ich habe aber relativ schnell schon Rückflüsse und die reinvestiere ich und dann wachse ich sehr viel langsamer, aber sehr viel gesünder. So, und all diese Fragen, die sind deshalb wichtig, weil davon hängt halt auch ab, welche Art von Investor holt ihr rein? Holt ihr überhaupt einen rein? Denn wenn wir da jetzt mal reingehen, wenn ich jetzt sage, ich baue etwas, was wenig Anfangsinvestitionen braucht und relativ schnell Rückflüsse haben wird. Und damit meine ich jetzt noch nicht Gewinne, sondern erstmal Cashflow. Ja, also ich brauche nicht erst 3 Jahre, bis ich den ersten Umsatz mache, sondern vielleicht nur 3 Monate. Dann muss ich vielleicht gar nicht so viel Investment aufnehmen. Dann muss ich auch nicht so viel Anteile abgeben. Dann kann ich vielleicht dieses sogenannte Bootstrapping erstmal machen, dass ich mein eigenes Kapital und das vielleicht noch von Freunden und Familie investiere, um schon mal an einen gewissen Punkt zu kommen. merke ich, ich baue eine Exploration Company, so wie Hélène Huby, bei der du investiert bist, Lea, und die bei mir im Board vom Startup-Verband sitzt, die baut das europäische SpaceX, die möchte also bemannte Raumfahrt ins All schießen.
Da ja, ich glaube mehr nicht, Geld.
Glaube eher nicht, dass sie das aus ihrem eigenen Taschengeld finanziert. So. Das heißt, das ist eben auch entscheidend, wie baue ich dieses Businessmodell oder diesen Businessplan zu, welche Investoren muss ich eigentlich an Bord holen?
Und ich finde, welche Investoren, also ich habe das Gefühl, da ist so eine, das ist mit die größte Blackbox. Also so, wie komme ich eigentlich an Investoren? Und da ist auch so eine Angst davor und so eine Unsicherheit und so eine, also Unwissenheit, also da das ist anscheinend ein ganz, ganz schwerer Schritt. Und echt mal, um die Angst hier auch zu nehmen, so schrecklich ist das alles nicht. Das sind alles normal denkende, mehr freundliche Menschen als nicht freundliche, finde ich, ja, die kritische Fragen stellen, die euch auch wirklich weiterbringen. Also wenn man das mal nimmt als wirklich kostenloses Feedback, und zwar von Leuten, die echt Ahnung haben, dann ist das unglaublich was wert. Und wenn man aufhört, sich da selber fertig zu machen, wenn die ersten Pitches nicht gut laufen, sondern wirklich so da rangeht, und das hatten wir auch schon mal erzählt, aber ich finde es echt wichtig, sich so A, B, C Investoren aufzulisten. Also auch alle Investoren kann man alles googeln. Die VC-Fonds, die es gibt, die Business Angels, die es in Deutschland gibt, die investieren. Da gibt es Listen ohne Ende in allen möglichen Medien Deutschlands. Das findet ihr alles. Es gibt, finde ich, zwei gute Konferenzen derzeit. Das ist die NOAH, die gab es früher in Berlin. Ich glaube, die ist noch in Zürich und London. Und die Slush soll anscheinend sehr gut sein in Helsinki. Da war ich selber noch nicht, aber ich habe wirklich nur Gutes davon gehört. Beides so Konferenzen, wo man echt Geld einsammelt. Die meisten Konferenzen, die sagen, man sammelt da Geld ein, da ist das nicht so. Das ist alles so ein bisschen Networking und Sprechen und ein paar tolle Talks auf der Bühne. Aber bei denen ist es wirklich so, dass du pitcht und da Geld einsammeln kannst. Und wir haben mit Amorelie drei Investoren auf der NOAH gefunden. Und da gehst du dann hin und hast deinen Pitch. Und den Pitch machst du dann mit unicorn.pitch zum Beispiel. Haben wir immer genutzt, dass die uns helfen, dieses Deck auch noch mal ein bisschen schöner zu machen, dass es ein bisschen flüssiger, ein bisschen professioneller aussieht. Und dann sind wir da hin, haben den vorher geübt mit Freunden, mit Leuten aus der Startup-Szene, die wir kannten, haben uns schon mal Feedback geholt, auch mit Eltern, mit besten Freunden, mit also ob du Klarheit in der Kommunikation und im Denken hast, können dir auch Menschen nicht aus der Startup-Szene erzählen. Manchmal sogar besser, weil die, weil die einfach Fragen stellen, die wirklich kommen. Und dann gehst du halt dahin und pitchst das den Investoren und suchst dir am besten schon mal Investoren raus, die in ähnliche Dinge vielleicht investiert haben. Also wenn du einen E-Commerce-Shop aufbauen willst, dann guckst du halt, wer sonst in E-Commerce-Shops schon mal investiert hat. Wenn du da mit Deep-Tech-Investoren drüber sprichst, dann sind deine Erfolgswahrscheinlichkeiten halt nicht so hoch. Da guckt man halt vorher so ein bisschen sich die Investoren an, schaut die sich an und dann geht man erstmal zu denen, die man eigentlich nicht wirklich haben will, also zu C, dann B, dann A, dass man sich so kleine Cluster macht und einfach erstmal zu denen geht, wo man weiß, das wird eh schwer, aber wo man Feedback bekommt und lernt und Rückmeldungen und Fragen und die kann man nächstes Mal schon wieder besser beantworten. Und dann muss man das wirklich so ein bisschen fast spielerisch sehen, finde ich. Also es macht auch wirklich Spaß. Also
es macht richtig Spaß und man muss es eben
ist total
auch
echt, ja, und irgendwie.
Genau, es ist und wie du sagst, da will einen erstmal keiner scheitern sehen, sondern die nehmen sich Zeit und hören dir zu. Und wenn sie die Idee nicht gut finden, dann sagen sie das und dann investieren sie halt nicht. Aber da gibt's ja diesen schönen Satz, also das Nein hast du schon eh, dann kannst du ja nochmal hingehen, dann kriegst du vielleicht ein Ja. Und ich glaube, zum Abschluss würde ich auch gerne in die Kerbe nochmal reinschlagen aus, wenn ich dann mit der Idee, von der ich besessen bin, mit einem Top-Team, mit einem MVP, mit einem super Pitch-Deck, mit einem klaren Businessplan vor potenziellen Investoren stehe, dann gib einfach alles da rein, was du hast. Dann sei so selbstbewusst, wie du es nur irgendwie schaffst. Dann lass bitte Zweifel und Selbstkritik zu Hause. Du würdest auch nicht zu einem Vorstellungsgespräch, zu einem Vorsingen, zu einer Abiturklausur gehen und in Minute eins dahin schreiben, ich bin zwar nicht so gut, aber ich versuch's heute mal. Und das gilt besonders an uns Frauen. Das ist nicht der Moment, wo man irgendwie denkt, puh, ich weiß gar nicht, ob ich das kann und ob ich das will und so. Das kannst du dann danach immer noch dir alles überlegen. Aber in dem Moment, wo du da stehst und pitchst, da bringst du einfach alles, dein sogenanntes A-Game, ja? Da bringst du einfach alles rein, was du hast. Denn das, wie du sagst, macht Spaß. Du hast da die Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen, was zu dir passt, was du willst. Dann genieß es auch ein bisschen. Das darf keine Situation sein, wo man schon 5 Tage vorher nicht schläft und so, sondern es muss eine sein, wo man sagt, so, und jetzt haue ich da einen raus.
Und wenn man denkt, das ist aber noch nicht gut genug oder vielleicht funktioniert es auch nicht oder was auch immer, ehrlicherweise dann vorher schon mal einfach in diese
Resonanz gehen und
überlegen, was fehlt denn? Ja. Genau, was fehlt denn dafür, dass ich hier wirklich stehen kann und sage, das ist das Beste, was ihr jetzt machen könnt mit eurem Geld und das wird sowas von fliegen. Also dann fehlt einfach noch was im Pitch. Aber da bin ich komplett dabei. Was ich schon auch wichtig finde, wenn wir es abschließen, ist, jetzt hoffen wir, dass das alles klappt und sich hier ganz viele sozusagen jetzt mit ihren Ideen aufmachen und sagen, okay, jetzt werde ich dem einmal wirklich, wirklich randa. Und ich glaube, das so ein bisschen, wie wir es am Anfang besprochen haben, das Schwierigste eigentlich an diesen ganzen Ideen ist, dass viele so ein bisschen sagen, ich habe eine Idee und ich fange auch so ein bisschen halbherzig an und dann mache ich immer halbherzig weiter und dann schläft die so ein bisschen vor sich hin und irgendwann ein und irgendwann ist sie tot und irgendwann erzähle ich, ich hätte fast, aber habe ich nicht und so weiter. Und deswegen mal einmal zum Timing. Also wir beiden, glaube ich, sind absolute Verfechter davon, dass du irgendwann diese Ja-Nein-Entscheidung treffen musst. Du musst irgendwann sagen, all in or nothing.
Springen.
Will ich das jetzt oder nicht und springen. Da musst du dann kündigen, da musst du sagen, jetzt gebe ich dem das. Und du kannst es ja einschränken und sagen, ich gebe dem ein Jahr. Ja, ein Jahr meines Lebens auf eine Idee, wenn du sozusagen finanziell so weit bist, dass du einen Puffer hast, dass du dich selbst ernähren kannst. Auf eine Idee, die vielleicht mein Leben und das Leben anderer verändern wird und bewegen wird. Das ist eine super investierte Zeit. Heutzutage in Deutschland wird es auch gern gesehen. Ist auch nichts mehr, was den Lebenslauf irgendwie beeinträchtigt.
Nein.
Und dann wirklich diesen einen Moment haben zu sagen, so jetzt fangen wir an. Und dann aber auch konsequent sein, wenn man nicht bestimmte Meilensteine für sich selber erreicht, zu sagen, und jetzt hören wir auch wieder auf. Und ich finde da, du hast die Bank vorhin angesprochen, waren wir unfassbar konsequent. Das war schon nach 3 Monaten und wir haben einfach gemerkt, dass unser Hunger für diese Idee, unsere Besessenheit von der Idee selbst nicht genug ist für so eine Aufgabe. Und dann ist das super schwer und dann stoppst du es, aber lieber stoppst du es in einem Zeitrahmen, wo jeder damit noch was machen kann und anfangen kann, wo du ein bisschen Geld verloren hast, aber auch nicht zu viel, wo du dich nicht völlig verausgabt hast in eine Idee, die es dann nicht geworden ist und dich dann selber scheltest dafür, dass es nicht geklappt hat, sondern du hast dann wirklich einen abgesteckten Zeitrahmen, da gibst du alles und wenn es das nicht ist, kannst du auch wirklich sagen, ich habe alles versucht. Ja, I've tried my very best.
Genau so ist es.
Was bewegt uns?
Ja, Lea und ich haben diese Woche auf Social Media einen Post vom Economist gesehen und der hat uns beide bewegt. Der hieß, Global Democracy has hit a new low. Und der sagt im Prinzip, es gibt 24 intakte Demokratien weltweit. Deutschland gehört dazu, eigentlich ganz Europa. 50 flawed democracies, da ist die USA dabei. 34 Hybrid-Regime, wo du also autoritäre und demokratische Elemente hast. Und 49 autoritäre Regime. Und dazu gibt es eine wahnsinnig spannende Umfrage der Bertelsmann Stiftung in Deutschland. Und die sagt, dass 85% der Befragten bewerten die Demokratie als gute Regierungsform. 59% der 18- bis 30-Jährigen in der Bundesrepublik vertrauen der Demokratie. 62% sagen das in Bezug auf die EU. Und die Generation der 18- bis 30-Jährigen in der Bundesrepublik bringt der Demokratie und der Europäischen Union mehr Vertrauen entgegen als im Durchschnitt anderer europäischer Länder. Und Deutschland hat hier den besten Wert in den 10 untersuchten europäischen Ländern. So, und gleichzeitig bewerten die jungen Menschen aber politische Institutionen immer kritischer. 52% äußerten ein Misstrauen in die Regierung, 45% mangelt es an Vertrauen ins Parlament, 60% sind misstrauisch gegenüber Medien. Und das hat uns einfach dazu bewogen zu sagen, es bewegt uns so sehr und nicht erst seit dem Gespräch letzte Woche mit Jeanette, wie halten wir diese Demokratie stark? Und das würden wir gerne heute einmal mit euch teilen.
Ja, und ich muss sagen, sich für Demokratie einsetzen oder auch für Klimaschutz einsetzen, das sind ja so Themen, die einfach für immer gelten. Das sind ja so langfristige Themen. Und dadurch habe ich das Gefühl, sind sie manchmal nicht ganz so akut. Und man hat nicht das Gefühl, ich muss jetzt handeln, sondern wir werden da immer handeln müssen. Dadurch kommt aber dann nie das Momentum sozusagen richtig auf.
Ja.
Und das fand ich in eurem Podcast letzte Woche total schön, dass Jeanette Gusko sagte, die nächsten 2 Jahre sind zählend für die Demokratie in Deutschland. So, warum? Wir haben dieses Jahr weltweit über 70 Wahlen. Über 50% der Weltbevölkerung wird wählen dieses Jahr. In Deutschland haben wir Kommunalwahlen, 3 Landtagswahlen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und natürlich die Europawahl. Wir haben die US-Wahl dieses Jahr. Und wir haben Wahlen in Österreich sowie Wahlen in Indien. Und nächstes Jahr haben wir die Wahl in Deutschland unserer neuen Bundesregierung. Das heißt, wir haben jetzt 2 Jahre. Und mich hat das irgendwie nochmal so richtig aufgerüttelt. Weil sie so sagte, wir haben jetzt 2 Jahre, wo es zählt. Und ich finde, wenn man darüber nachdenkt, was kann man selber tun, was für ein Engagement kann man noch aufnehmen, dann ist es bei mir schon so, dass ich denke, oh Gott, mein Leben ist jetzt schon ganz voll. Also ich weiß gar nicht, wie ich das, weil ich auch immer denke, ich werde, was auch immer ich jetzt mache, wenn ich anfange zu schwimmen, ist in meinem Kopf, ich werde jetzt für immer schwimmen. So, wenn ich jetzt anfange, Sport zu machen, werde ich für immer Sport machen. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, mich für die Demokratie noch stärker zu engagieren, werde ich das jetzt für immer machen müssen.
Ja.
Nein. Das ist nicht unbedingt so. Wahrscheinlich wird so, aber es ist egal. Wir können jetzt erstmal sagen, wir gucken uns die nächsten 2 Jahre an und da machen wir alle mehr, als wir es bisher gemacht haben. Und jetzt haben wir ja überlegt, was kann man so tun und machen ja unterschiedlichste Dinge. Ich glaube, also das Niederschwelligste für mich zumindest ist Spenden. Das heißt, ich habe dieses Jahr bisher angefangen, mehr zu spenden, einfach als ich es bisher schon gemacht habe. An Korrektiv zum Beispiel kann man spenden, an German Dream kann man spenden, an Joint Politics, an Project Together. Also man kann ganz viele Institutionen unterstützen, die sich für unsere Demokratie einsetzen. Und jetzt kann man sagen, ist das was Richtiges und richtiges Engagement? Natürlich ist es sozusagen ein Weiterüberweisen. Aber wenn ich jetzt meine Kraft in der Wirtschaft habe und ich da erfolgreich bin und ich es schaffe, da Gelder zu akquirieren für mich selber und dann einfach einen größeren Teil weitergeben kann, hat das auch einen totalen Wert. Und es wird andere Menschen geben, die dann selber was machen und ihre Zeit gerade einsetzen, weil sie nicht 2 kleine Kinder haben oder so. Also ich finde dieses Thema Spenden trotzdem noch weiterhin unglaublich wichtig, dass man sich Institutionen raussucht, die man selber unterstützen will.
Weil es einfach verstärkt, was schon da ist und was schon funktioniert. Und, und das Nächste, was man machen kann, ist wirklich in Parteien eintreten. Und jetzt sage ich das, obwohl ich selber nicht in eine Partei eintrete. Bei mir begründe ich das damit, dass wenn ich jetzt in eine Partei eintreten würde, dann hätte das so ein Wahnsinns, es wäre so ein Politikum im wahrsten Sinne. Ja, ich darf es auch eh gar nicht jetzt mit meinem überparteilichen Amt gerade. Aber wenn ihr jetzt sagt, ich bin bei mir in der Region X verwurzelt und ich gehe da jetzt in einen Ortsverein und ich trete da jetzt in der und der Partei bei, dann steht es auch nicht morgen gleich in der Zeitung und darum geht's auch nicht, sondern dann geht es einfach darum, dass ihr euch da theoretisch wählen lassen könnt, dass ihr da den Diskurs beeinflussen könnt, dass ihr die richtigen Menschen da wählen könnt, von denen ihr glaubt, die vertreten die Werte und die Überzeugungen, die ihr gut findet. Und das Engagement in Parteien, Verbänden und so weiter geht zurück in Deutschland. Und das ist auch ein Indikator dafür, dass man ein bisschen weniger Lust auf Demokratie hat. Weil am Ende sind wir eine Parteiendemokratie. Wir wählen Parteien, die uns dann vertreten, die unsere Meinungen vertreten. Und nur wer in der Partei drin ist, kann gewählt werden. So, und deswegen ist sowas wie jetzt ich beim Startup-Verband mache, da gibt's aber natürlich auch noch ganz viele andere Verbände. Ihr könnt auch eigene Vereine gründen. Ihr könnt in Parteien eintreten. Also so in Aktion treten, gesellschaftspolitisch. Das wäre mein Aufruf. Weil natürlich kostet das Zeit. Das ist zu 99% der Zeit ein Ehrenamt. Aber du hast wirklich direkten Einfluss auf Demokratie. Und das meine ich, indem man sagt, es kommen Menschen zusammen und ringen miteinander um die beste Lösung.
Ja, und ich finde, wo man, sag ich mal, diesen direkten Einfluss auch erlebt, ist auf den Demonstrationen. Also man hat das Gefühl, man kann selber was tun und man hat irgendwie einen Teil dazu beigetragen, zumindest mal allen anderen wieder auch so einen Zusammenhalt und Mut zu geben. Luisa Neubauer hat es schön gesagt, Demos werden Rechtsextreme nicht vertreiben, aber sie sind der Ort, wo Mut und Kraft gesammelt wird, die es für die Arbeit jetzt braucht. Und genau so ist es. Wir haben ja alle gemerkt, was das mit uns als Land macht, zu merken, dass wir nicht allein sind, dass
wir
es
sind
so viele sind, dass es solche Menschenmassen sind und irgendwie, und auch, dass es nicht aufhört, dass es weiter bleibt. dass man sich nicht klein machen lässt. Also ich finde, der Teil, der ist auch einfach einer, der das eigene Engagement nochmal nährt, weil man merkt, was für eine große Gruppe das ist. Auch wenn man natürlich da nicht direkt Einfluss nimmt, sondern indirekt. Aber so, und den anderen Teil, den du gesagt hast, ist, sag ich mal, auch beim Diskurs dabei sein und so. Mhm. Und da hatte eine Freundin von mir, ich würde sagen vor 2, 3, 4 Jahren wahrscheinlich, hat die zum Beispiel immer so Politik-Dinner organisiert. Mhm. Und ich hatte irgendwie damals, das muss noch länger her sein, wahrscheinlich 10, ich hatte total Angst, dahin zu gehen, weil ich damals mich als gar nicht politisch irgendwie selbst definiert habe. Und ich fand es so toll, weil es waren irgendwie 10 Leute oder so bei ihr zu Hause. Und sie hat einfach eine Person aus ihrem bekannten Freundeskreis genommen, der die zu irgendeinem Thema, was gerade vor allen Dingen die innere Politik angeht, mehr Ahnung hat oder in der Branche arbeitet oder irgendwie darüber gerade was erzählen kann oder so. Ja? Und es war so niedrigschwellig, dass man nicht so übermannt wurde, sondern man hat so ganz diese Themen so ganz greifbar bekommen und konnte einfach wieder anfangen, mit Menschen in Kontakt zu kommen und zu diskutieren und irgendwie Meinungen auszutauschen, auch so das Debattieren wieder so ein bisschen mehr zu lernen.
Ja,
sind wir ja auch wahnsinnig vorsichtig geworden, alle miteinander. Also das zum Beispiel finde ich auch, wenn man jetzt denkt, Mensch, ich bin gar nicht mehr Teil des Diskurses, kann man auch einfach mal ein Abendessen mit Freunden machen und sagen, hey, ich will mal Thema XYZ diskutieren. Und da bereite ich mich drauf vor oder irgendjemand bringt was mit oder so. Es geht ja gar nicht darum, dass man nur die Parteivorsitzenden dazu hört.
Nein, überhaupt nicht. Und genau, es geht darum, die Scheu davor zu verlieren, die eigene Meinung zu äußern. Und in so einem kleinen, geschützten Raum kann man das üben und dann sagt man mal was und dann sagt jemand anders, das stimmt gar nicht. Dann recherchiert man das im Nachhinein nochmal, hat der recht oder nicht. Und ich glaube, darum geht es. So, und deswegen sucht euch irgendwas aus. Ja, es ist egal, was ihr macht, aber macht was. Weil Jeanette Gusko hat so schön gesagt, Demokratie hat man nicht, man macht sie. Und es ist an uns allen, da einen Beitrag zu leisten. Jetzt kommt Werbung.
Ja, heute möchten wir euch A-Work vorstellen. Und das ist ein Business-Tool, was euch hilft, eure Teams zu managen. Also es ist ein Tool für Teams. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir ja sowohl ein großes Remote-Team selber bei Ten More In haben, als auch wir als Business Angels, Verena und ich, ganz viel mit Startups arbeiten, die wirklich groß den internationalen Markt aufmischen. Und die Herausforderungen an diese Teams, die wachsen seit Jahren. Denn die Kolleginnen sind nicht mehr am gleichen Ort. Sie arbeiten oft asynchron, bekommen ganz viele Anfragen. Es ist noch immer sehr mühselig für viele Teams, ihre Projekte gemeinsam zu managen. Und es gibt viele Tools, aber die sind meistens kompliziert oder wir haben halt Excel-Sheets, ganz viele unterschiedliche. Und das hilft da auch nicht. Und was bräuchte es also? Ein einfaches Tool, das leicht zu bedienen ist, das alle direkt verstehen und womit sich Teams unterstützt fühlen, ihre Projekte erfolgreich abzuschließen.
Und genau das ist A-Work, ein Projektmanagement-Tool aus Hamburg, mit dem über 3000 Teams besser und glücklicher zusammenarbeiten können. Vor allem Agenturen, Beratungen und Tech-Unternehmen nutzen A-Work. Und es hat einfach einen klaren Fokus auf ein intuitives und einladendes Design, vereint mit Projekt-, Teamplanung und Zeiterfassung in einem Tool. Und wenn ihr auch besser, schneller und produktiver zusammenarbeiten wollt, dann testet jetzt A-Work kostenlos. Auf awork.com, awork.com gibt es alle Infos. Und den Link findet ihr wie immer auch in unserem Linktree. Werbung Ende. Empfehlung der Woche.
Ja, heute habe ich mal wieder eine ganz ungewöhnliche Empfehlung. Und alle werden denken, hä, was sollen wir jetzt damit anfangen? Also letzte Woche war ja Valentinstag, 14. Februar. Und du warst ja ganz romantisch in New York. Und
ganz
da hattet
romantisch.
Ihr euch 10 Jahre vorher verlobt. Und also so
mehr
schöner kann man es nicht machen.
Nein.
Mehr ging nicht. Und ich hatte das Gegenteil. Ich lag total krank im Bett und da ging auch nicht mehr. Und das war dann dementsprechend irgendwie deprimierend. Und dann habe ich einen Podcast gehört von Glennon Doyle, die wir ja beide sehr feiern und die hat einen Podcast, ja, der heißt We Can Do Hard Things. Und das war die 280. Episode, Valentine's Day Episode. Und erstmal hat sie gesagt, in den USA werden 26 Milliarden an diesem Tag ausgegeben. Im Schnitt Krass. Geben die Menschen $185 für Geschenke aus, Valentinstagsgeschenke.
Wow.
Und zwar über 92% sind Süßigkeiten und Blumen. Die Zahlen sind jetzt vom MDR. Und über die Hälfte der beschenkten Menschen sind gar nicht glücklich mit ihren Geschenken. Also es ist wirklich ein Paradoxon, dieser Tag. Ich habe auch das Gefühl, es gibt Menschen, die ihn lieben und dann gibt es genau das andere, ja, Extrem. Und, ja, das war so schön an diesem Podcast, weil die haben nämlich genau den anderen Teil aufgemacht und haben gesagt, ganz ehrlich, brauchen wir wirklich einen Valentinstag, wo die Paare, die eh schon so glücklich sind, wie Verena und Philipp jeden Tag, brauchen die wirklich noch einen Tag, wo sie sich das gegenseitig nochmal sagen und der ganzen Welt zeigen und alle anderen, die wie Lea im Bett liegen, sich noch schlechter fühlen dafür, dass sie im Bett liegen und das gerade, oh, nicht haben, dieses Ausleben. Nein, das ist natürlich ein Witz, aber trotzdem, ja, einfach so, es gibt genug Menschen, die suchen so, ja, lange schon nach der richtigen Liebe. Ja. Die wurden gerade verlassen, der Partner ist gestorben, was auch immer für wirklich harte Themen, ja. Und ich glaube, für die ist das, und für Singles, die nicht Single sein wollen. Und natürlich gibt es auch die Singles, die Single sein wollen und die stört es wahrscheinlich gar nicht. Aber ich glaube, es ist ein Tag, der ist tough, wenn du gerade nicht in einer glücklichen Beziehung bist. Und ich fand es irgendwie einfach witzig, wie sie das aufgemacht haben. Der andere Teil war Muttertag. Brauchen wir wirklich einen Tag, wo alle sich feiern als tolle Mütter und die Kinder die tollen Mütter feiern? Müssten wir nicht genau den Personen, die, wo die Mutter nicht da war, wo die Mutter es nicht leisten konnte, wo es genau nicht funktioniert hat, eigentlich denen einen, ja, Tag
wo man noch gar keine Mutter geworden ist, genau, obwohl man es gerne sein will.
Keine Mutter werden konntest, genau. Auch ein riesiges Thema. Also ich fand es irgendwie einfach so
Umdrehung
der, ja, Sache. Total, ja, beides. Nein, aber ich fand es einfach, ja, schön, mal diesen anderen Blickwinkel zu hören. Und es war einfach witzig, auch zuzuhören.
Ja, total. Und also bitte mich nicht falsch verstehen. Ich bin kein großer Fan des Valentinstags. Ja. Und wenn wir jetzt nicht in New York sind, feiern wir den auch genau gar nicht.
Ich bin Fan der Liebe.
Ich bin einfach Fan der Liebe, ja, und ich bin Fan davon, wenn man glücklich ist, es wirklich auch zu feiern, weil es eben auch genug unglückliche Tage gibt. Aber ich finde es gut und ich liebe Glennon Doyle. Ich meine, wir haben das Buch Untamed ja beide gelesen. Das hat uns zutiefst berührt und ganz ehrlich, dieser Geparden-Hintergrund unserer Podcast-Kachel, also der sogenannte Cheetah-Hintergrund, so ist, ja, das englische Wort für Gepard, kommt aus dem Buch von Glennon Doyle, weil sie nämlich gesagt hat, das ist ein Wildtier, das will nicht gezähmt werden, haben wir gesagt, oh, das passt zu uns. Also das heißt, sie hat großen Einfluss auf uns gehabt und
man
ich
muss wirklich
diese Folge
sagen,
anhören.
Das Buch ist eine absolute Pflichtlektüre. Also Pflicht, Untamed, ja, ungezähmt auf Deutsch. Ich finde es auf Englisch stärker. Absolute Pflichtlektüre. Ja.
Ja.
Also einfach wundervolle Frau und erzählt einfach ganz witzig und es ist lustig dazu zu hören. Und ich dachte, bei den eher schweren Themen, die wir dann heute hatten oder eher inhaltlich tiefen Themen, machen wir mal so ein Liebesthema als Empfehlung.
Liebe geht immer. Finde ich super. Ja, das war sie, unsere wunderschöne Folge zu zweit. Und also Lea, du hast es ja letzte Woche nicht mitgekriegt, aber ich bin dann schon einsam ohne dich, ne? Ich sitze da schon vorm Mikro und denke die ganze Zeit, ich stelle mir dich die ganze Zeit so vor. Deswegen hat dieses Selbstgespräch funktioniert, weil ich mir immer überlegt habe.
Ich war richtig überrascht, wie krass gut, ja, das funktioniert hat.
Ja.
Du hast ja wirklich auch eine Stunde darunter gerockt.
Ich habe eine Stunde darunter gerockt, aber auch nur, weil ich die ganze Zeit so in meinem Kopf hatte und gedacht hat, jetzt wird sie lachen, jetzt wird sie die Stirn runzeln. jetzt
aber weißt du, ich habe nochmal gedacht, ja, meinst du, ich komme je dazu mal eine Folge ohne dich zu machen? Weil du
Nein,
bist halt
ich funktioniere
so eine
immer.
Ich glaube es halt auch. Ja, du bist so, ja, eine Maschine, dass du halt einfach, ja, nicht ausfallen wirst. Weil ich würde so gerne gucken, wie ich das machen würde, weil ich würde es, glaube ich, ganz anders machen.
Ich schenke dir das irgendwann mal. Ich tue irgendwann mal so, als ob ich so krank wäre, dass ich leider nicht mitmachen kann.
Dass wir es testen können.
Ja, das verspreche ich dir. Es wird der Tag kommen. Ich denke mir irgendwas aus. Aber jetzt hast du erstmal das letzte Wort.
Von Linus Pauling. The best way to have a good idea is to have lots of ideas.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.